Acker öffnet den Raum
für ein besonderer Schwerpunkt
auf
die Verbindung von Kulturanalyse mit Gesellschaftsanalyse ist
aus der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.
Acker Radio.
Ja, herzlich willkommen. Die aufmerksamen Hörer und Hörerinnen dieser Sendung, und ich gehe davon aus, dass diese Sendung eigentlich nur aufmerksame Hörer und Hörerinnen hat, haben es bemerkt, wir haben einen neuen Namen. Hier ist das AK-Radio, zu dem Ingo Braun-Laugers alle, die dazuhören, recht herzlich begrüßt. Die Idee dieser Sendung war ja auch, Leute aus dem Arbeitskreis Kulturanalyse auf die Bühne zu holen und mit ihnen zu sprechen. Und deswegen wird auch diese Sendung heute nicht in den Hightech-Studios des Arbeitskreises Kulturanalyse produziert, sondern ich bin wieder unterwegs und darf wo zu Gast sein. Und zwar bin ich heute zu Gast an der Universität für angewandte Kunst. Und ich kann ein AK-Mitglied der ersten Stunde heute auf die Bühne holen, die ich gar nicht auf die Bühne holen muss, weil da steht sie schon. Sie ist nämlich Universitätsprofessorin für Kulturwissenschaft an der Universität für angewandte Kunst, und zwar erst seit ganz kurzem. Ich bin heute bei Isabel Kranz. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, liebe Isabel, ich habe gesagt, du bist ein AK-Mitglied der ersten Stunde. Darum habe ich als allererstes mir natürlich deinen Eintrag auf unserer Webseite angeschaut. Und da steht, Forschungsschwerpunkte sind Plant Studies, Walter Benjamin und Zukunftsvorstellungen. Und bei diesen drei Schwerpunkten, da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll zu sprechen, weil alles drei natürlich super spannend klingt. Stark assoziiert wird dein Name nicht nur bei uns, sondern mittlerweile auch international, aber vor allem mit den Plant Studies. Die angesprochenen aufmerksamen Hörerinnen wissen auch, dass du schon mal zu Gast warst in unserem Radio, nämlich mit der schönen Sendung über Annie Francais-Arras, wo du einen Lesekreis moderiert und angeleitet hast. Jetzt könnte man sagen, die Plant Studies sind das, womit dein Name ganz stark verbunden ist. Heißt das, über Walter Benjamin und über die Zukunftsvorstellungen können wir jetzt gar nicht mehr miteinander sprechen?
Das wäre natürlich eine sehr schnelle Antwort und eine sehr einfache Antwort. Aber wie ich deiner Frage schon entnehme, lieber Ingo, ist es so natürlich nicht. Zum einen kommt meine Beschäftigung mit den Plant Studies aus der Beschäftigung mit Walter Benjamin. Also es gibt sozusagen so eine bibliografisch-historische Verbindung, die sozusagen einerseits thematisch ist, aber andererseits, glaube ich, auch methodisch zu verstehen ist. Und zum anderen sind wir an verschiedenen Orten gerade dran, und das werden die Hörerinnen und Hörer wissen, dass Pflanzen für unsere Vorstellung von der Zukunft natürlich sehr zentral sind, lange übersehen wurden und recht wichtige PartnerInnen sein könnten, sich zu überlegen, wie wir eigentlich Zukunft gestalten werden wollen. Also insofern hängen die drei zusammen, und vielleicht schaffen wir das ja, die Verbindung ein bisschen klarer zu machen. Fange ich vielleicht mal an, das aufzugreifen, was du gesagt hast zu Annie Francais-Arras, die auch lustigerweise auch aus dem Benjamin kommt, auch wenn ich das verschwiegen habe letztes Mal. Walter Benjamin hat sich nämlich mit den Schriften ihres Mannes und Forschungspartners Raoul Francais beschäftigt, der in den 20er Jahren große Popularisierer der Pflanzenwissenschaft war und vor allen Dingen auch ein Vordenker der Bionik, also der Frage, wie wir eigentlich von Pflanzen lernen können, technische Objekte, Designobjekte herzustellen. Und da klingt es vielleicht schon an, der Francais kommt aus dem Benjamin, ist in den Pflanzen und ist ein guter Stichwortgeber, darüber nachzudenken, wie wollen wir eigentlich in Zukunft unsere Umwelten gestalten, können wir was von den Pflanzen lernen. Und das ist so ein bisschen der große, ambitionierte Bogen, den ich jetzt gerade hier an der Angewandten unter anderem verfolge. Meine Idee ist, hier die Pflanzen nicht unbedingt als Motive zu verstehen, sondern wirklich als kulturwissenschaftliche Objekte zu befragen, die uns einerseits ermöglichen, theoretische Reflexionen anzuschließen. Also wir können mit Pflanzen sehr gut über Fragen von Zeit und Zeitlichkeit nachdenken. Geschlechterfragen, Genderfragen liegen auf der Hand. Aber wir können Pflanzen auch als Partnerinnen in Diskussionen, in Entwürfen für die Zukunft heranziehen. Und dazu habe ich unter anderem im Sommersemester ein großes Seminarprojekt hier vor, was sich mit Raoul und Annie Francis Harrat beschäftigen wird. Und das Tolle an meinem neuen Arbeitsplatz, der jetzt noch so ein bisschen so ein großer Spielplatz ist, auf dem ich gerade gelandet bin, ist, dass ich hier eine Bandbreite von Spezialistinnen habe. Also ich finde hier im Haus Leute, die sich mit Bionik auskennen. Ich habe Leute, die wissen, wie man Pflanzenartefakte restaurieren kann. Ich habe Menschen, die wissen, was man mit Fotografiegeschichte machen kann. Und ich weiß ein bisschen was, wie man sozusagen kulturwissenschaftliche Theorie betreibt. Und wir sind jetzt in ganz vielen Gesprächen, da neue Dinge aufzuziehen.
Ja, lass uns doch gleich da anschließen, jetzt auch an deinem neuen Arbeitsplatz. Wie gesagt, du bist Professorin hier seit Oktober erst, also wirklich ganz neu berufen. Das Schöne an den Kulturwissenschaften ist ja, zumindest ist das auch mein Eindruck manchmal in meiner eigenen Lehre und so, dass ja die Frage nach ihrem Gegenstand schon mitten in die Wissenschaft hineinführt. Also die klärt nicht zuerst ihren Gegenstand und dann beginnt sie zu forschen, sondern mit der Klärung ihres Gegenstands ist sie schon sozusagen angesprungen und mitten im Feld. Und wie du weißt, so bei der Erklärung des Kulturbegriffs, bei der Klärung dessen, was Kulturwissenschaften eigentlich sind oder so, gibt es immer so ein paar klassische Anläufe und zwei davon sind mir aufgefallen, als ich mich jetzt ein bisschen eingestimmt habe auf unser Gespräch, nämlich erstens wird natürlich jeder und jede sofort stutzig Universitätsprofessorin für Kulturwissenschaft im Singular. Was hat's denn mit dem Singular hier auf sich?
Das ist eine gute Frage, die ich eigentlich am liebsten weitergeben würde, weil ich diesen Ruf bekommen habe und zugleich also die Abteilung leite, die Kulturwissenschaften im Plural im Titel hat. Und mir nicht so ganz klar ist, ob das sozusagen durchdacht ist oder ein Zufall. Mir wäre es sehr viel sympathischer, wenn ich Professorin für Kulturwissenschaften heißen würde. Nicht, weil ich denke, dass ich nicht sozusagen ein Fach vertrete, sondern, wie du es schon gesagt hast, die Kulturwissenschaften per se ein immer schon interdisziplinäres und sehr breit aufgestelltes Feld sind und sich dann immer die Frage anschließt, okay, wenn wir uns treffen unter KulturwissenschaftlerInnen, welche Art von Kulturwissenschaften betreibst du denn eigentlich oder welche Arten? Ja? Also die Pluralisierung ist schon Programm. Ich kann es vielleicht ein bisschen mehr von der Abteilung her denken. Ich habe KollegInnen, die sich mit Technikgeschichte beschäftigen, bei einer praktizierenden Künstlerin, die wirklich von der Kunstseite her Fragen, theoretische Probleme der Kulturwissenschaften angeht. Und wir haben auch noch einen großen Schwerpunkt, das habe ich schon vorweggenommen, der die Kulturgeschichte und die Praktiken des Spiels sich anschaut. Also wir sind sozusagen methodisch auf jeden Fall schon extrem divers, von historischen, eher theoretischen Zugängen, Science and Technology Studies. Also wir vereinen unter uns schon so eine große Diversität. Und ich würde immer für die Kulturwissenschaften in Anschlag bringen, dass das keine Schwäche, sondern die Stärke ist. Sich immer anzuschauen, welches Material nehmen wir her, um unsere Gedanken, Theorien, Thesen aufzustellen. Und das ist vielleicht der andere Anknüpfungspunkt an den Ort, an dem wir uns hier befinden. Universität für angewandte Kunst ist ein Ort, wo viele Leute eine breite Expertise mit einer ganzen Vielzahl von Materialien mitbringen. Und das ist für mich sozusagen der andere Teil vom Spielplatz, dass ich mich wahnsinnig freue. Also als Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, die ich ja bin, denke ich beispielsweise über Texte als Textile, also sprich Objekte nach, die was zu tun haben mit Weben und Stoffen. Und wenn ich was darüber Genaues wissen will, gehe ich eine Etage tiefer und habe die Kolleginnen, die sich de facto mit dem Material auskennen und die mir auch erlaubt haben oder mich sozusagen aufgefordert und eingeladen haben, mal runterzukommen und das mal anzufassen und auch mal was zu tun. Ja? Also das Schöne ist quasi, dass diese Vielfalt der Kulturwissenschaften an diesem Ort eine ist, die auch ermöglicht, die verschiedenen Methoden mal durchzuspielen.
Ich habe angekündigt, zwei klassische Zugänge zur Frage der Kultur und des Kulturwissenschaftlichen in Erinnerung zu rufen. In der klassischen Etymologie des Kulturbegriffs wissen wir, dass es was mit Urbarmachung zu tun hat. Und damit komme ich jetzt wieder auf deinen Hauptforschungsgegenstand zurück, dass nämlich die klassische Definition Kultur sei der Gegenbegriff zu Natur, die war ja schon vor dem Plant Studies, würde ich mal sagen, überholt und dekonstruiert. Aber sie schwirrt da immer noch ein bisschen rum. Und ich habe von dir in einer Beschreibung den schönen Satz gefunden: Will man verstehen, was Kultur bedeutet, so muss man sich verstärkt den Pflanzen widmen.
Ja, das ist sozusagen der Ausgangspunkt von meiner Arbeit und auch meiner Vorlesung dieses Semester, die den etwas unsexy Titel Kulturwissenschaftliche Pflanzenstudien trägt und in Zukunft, glaube ich, ein bisschen besser betitelt werden wird, wo ich davon ausgehe, eben diese klassische Erzählung, dass man sagt, also Kultur beginnt ab dem Moment, wo die Menschheit sesshaft geworden ist, Pflanzen angebaut hat und dadurch bestimmte Zugänge auch zu einer anderen Zeitlichkeit aufkommen, Möglichkeiten der Symbolisierung, die mit dieser Sesshaftwerdung zu tun haben, zu durchdenken, was das eigentlich bedeutet, dieser Moment. Und das Interessante daran ist, ist wie alle Momente natürlich eine große Fiktion. Den gab es nie, sondern vielleicht gab es einfach verstreute Gärten, in denen angefangen wurde, Dinge anzupflanzen. Dann sind die Menschen wieder weitergezogen. Das ist einer der Punkte, mit denen ich mich in Zukunft hier beschäftigen werde. Diese Dichotomie, diese Gegenübersetzung von Natur und Kultur ist eine, die sehr, sehr eng mit den Pflanzen verbunden ist. Und wie du es schon angedeutet hast, ich schicke das dann immer in die andere Richtung. Also durchaus, sagen wir mal, theoretisch steile Fragen, die mich beschäftigen, ist, haben Pflanzen vielleicht auch eine Kultur? Ja, haben Pflanzen sowas wie Kulturtechniken? Wir wissen, dass Pflanzen enorm elaborierte Systeme entwickelt haben, um sich zu verbreiten. Man denkt jetzt nur so an Löwenzahn, der das Problem gelöst hat, dass Pflanzen sesshaft sind und sich trotzdem sozusagen durch den Raum hinweg bewegen kann. Kann man das als eine Kulturtechnik verstehen? Was bedeutet das? Ist Kultur etwas, was genuin menschlich ist? Ich würde sagen, nein. Ja? Und was passiert, wenn man diese Begriffe so ein bisschen, ich würde sie nicht immer gleich, ja, dekonstruieren ist das eine, aber ein bisschen verschieben, ein bisschen verlagern kann. Das ist eine der großen Fragen, an der ich gerne in Zukunft hier ein bisschen arbeiten möchte. Durch sehr konkrete Arbeiten an historischem Material, aber auch an wirklich aktuellen Fragestellungen, ja, die uns beschäftigen. Weil natürlich die andere Seite der Medaille die ist, und da kommen wir in den Bereich der Zukunftsproblematiken, diese große Erzählung der menschlichen Kultur, die ja lange eine war, der, sagen wir mal, der Erhöhung des menschlichen Kulturbegriffs über den ungeformten Naturraum, eine ist, die ganz viele Probleme aufgeworfen hat, mit denen wir uns heutzutage konfrontiert sehen. Und gibt es Möglichkeiten, diese Fragen, die man eben Anthropozän nennen kann, Klimawandel, gibt es da Möglichkeiten, die Pflanzen als, ja, ich nenne es gerne Gesprächspartnerinnen, ohne das so, so esoterisch zu meinen, sondern ins Spiel mit reinzubringen und dann anders zu denken.
Darauf wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen. Eine der Kulturtechniken, wie du es jetzt gerade genannt hast, die eben auch offensichtlich den Pflanzen zu eigen ist, also wenn man sich deine Arbeit ansieht, ist die der Kommunikation, die des Sprechens. Du hast mindestens zwei Bücher sind mit deinem Namen ganz stark verbunden. Das eine ist eben das schon, glaube ich, auch in mehrere Sprachen mittlerweile übersetzte ABC der Pflanzensprache, die sprechenden Blumen, also wo das auch wirklich explizit gemacht hat. Und auch das von dir mit herausgegebene Buch Floriographie, die Sprachen der Blumen. Und dort heißt es eben auch in der Beschreibung, Blumen seien eben mehr als Blumen. Sie kodieren historisch und kulturell bedingte Nachrichten, die entziffert und gelesen werden können. Was zeichnet eine solche Kommunikation durch die Blume aus?
Ja, ich habe mich in verschiedenen Formaten mit dieser Frage von Pflanzen und Kommunikation beschäftigt und werde es auch in Zukunft wieder durch diese Formate hindurchdenken. Um die Frage zu beantworten, geht es auch immer so um Genres. Ja, die zwei Bücher sind zwei unterschiedliche Bücher. Das eine ist ein wissenschaftlicher Sammelband und das andere ist ein Buch, das das Format der Lexika der Blumensprachen aus dem 19. Jahrhundert aufnimmt und ein bisschen spielt damit. Ich glaube, Spielen war schon immer so eine der Strategien, die ich in den Texten verfolgt habe, und jetzt denke ich da ein bisschen verstärkt drüber nach, auch auf theoretischer Ebene. Was ich gemacht habe, ist die Idee aus dem 19. Jahrhundert aufnehmen, in der eine Reihe von sehr schön bebilderten bibliophilen Büchern im Umlauf war, wo man das Salonspiel gespielt hat, dem Geliebten oder der Geliebten eine geheime Nachricht zukommen zu lassen, indem man eben keine Wörter schickt, sondern Blumen. Es stimmt nicht ganz so, weil man hat vielleicht einfach auch die Namen der Blumen geschickt, also doch Wörter und keine Pflanzen. Aber die Idee war, dass diese vermeintlich stummen Zeichen, Pflanzen können ja keine Laute von sich geben, denkt man, stimmt auch nicht ganz, aber dass diese vermeintlich stummen Lebewesen doch irgendwie was zu sagen haben. Und es gibt verschiedene Strategien, dieses Sagen hineinzuschreiben, herauszulesen, die immer mehr mit denjenigen zu tun haben, die das da reinlegen und herauslesen. Und das interessiert mich daran. Also wer hat zu welcher Zeit vermeint, dort etwas entdeckt zu haben? Es geht oft auch um Geheimnisse. Wie wurden die entschlüsselt? Und was ist eigentlich diese Überkodierung oder dieses Begehren, dass diese stummen Zeichen plötzlich anfangen zu sprechen? Während ich mich damit beschäftigt habe, mit dieser sehr sozusagen 19. Jahrhundert historischen Setup, gab es gleichzeitig einen Wandel, und das ist auch vielleicht ganz interessant in puncto, wie sich Wissenschaften so verändern im Moment gerade. Nämlich auf der Seite der Biologie und der Botanik gab es in den 2010er Jahren ungefähr neue Erkenntnisse über de facto Austausch von Informationen zwischen Pflanzen untereinander und auch Pflanzen mit anderen Lebewesen. Das wurde damals unter dem Begriff der Pflanzenneurobiologie gefasst, der sehr umstritten ist, weil er suggeriert, Pflanzen hätten ein zentrales Nervensystem, also das Modell des Tieres auf die Pflanze übertragen hat. Aber der hat was aufgesprengt, glaube ich, mit dem wir jetzt immer noch, über das wir immer noch nachdenken. Pflanzen sind in der Lage, Informationen auszutauschen. Das berühmteste Beispiel, das vielleicht viele Hörerinnen und Hörer kennen, ist der Austausch zwischen Bäumen und Pilzstrukturen in der Erde. Also da gibt es Möglichkeiten der Kommunikation, für deren Entschlüsselung wir Menschen bestimmte Medien brauchen. Chemie, in meinem Falle vielleicht sozusagen Literatur. Also je nachdem, welche Medien im Umlauf sind, können wir andere Arten von Kommunikation aufzeichnen, verstehen, adressieren und da herankommen. Und insofern ist da eigentlich sehr, sehr vieles einerseits in der Naturwissenschaft in Veränderung, was wiederum auf die Kulturwissenschaften umgeschlagen bedeutet, dass wir nicht nur überdenken müssen, wer kann kommunizieren, sondern was ist denn eigentlich Kommunikation? Ist Kommunikation was anderes als Sprache? Was verstehen wir darunter? Die Felder, mit denen ich mich beschäftige, die machen immer wahnsinnig viele Dinge auf. Und dann ist die Frage, wo setzen wir an? Und interessant wird es dann, wenn es an die Begriffsarbeit geht, glaube ich.
Das AK-Radio ist heute zu Gast an der Universität für Angewandte Kunst, wo wir heute zu Besuch sind bei Isabel Kranz, der ganz neuen Universitätsprofessorin für Kulturwissenschaft. Wir sprechen über ihre Forschung, über ihre Arbeit, vor allem auch über Pflanzen, aber eben nicht nur. Du hast jetzt gerade das sich Verändern von Wissenschaften angesprochen, von Wissenschaftsfeldern. Diese Veränderungen gehen nach wie vor vonstatten, und speziell auf dem Feld der Kulturwissenschaften tut sich einiges. Und es gibt einen eigenen Buchmarkt, klarerweise, der nur damit befasst ist, hier Orientierung zu bieten. So jetzt, Jahrgang 2025, also eigentlich noch gar nicht erschienen, aber sehr wohl zugänglich, ein Handbuch der kulturwissenschaftlichen Studies. Wir haben jetzt gerade über Plant Studies gesprochen. Und dieses Handbuch, herausgegeben von Jonas Nesselhoff und Florian Weber, hat nun eine ganze Reihe von Einträgen zu den unterschiedlichen Studies, Cultural Studies. Jetzt hört man mich ein bisschen blättern, weil ich das Inhaltsverzeichnis suche. Cultural Studies sind da nicht mehr dabei, aber dafür Animal Studies, Border Studies, European Studies, Fashion Studies, Media Studies, Memory Studies, also ein paar der Studies sind uns durchaus vertraut. So auch, die möchte ich hervorheben, die Queer Studies, weil diesen Eintrag haben verfasst Anna Babka und Marina Rauchenbacher aus dem Arbeitskreis Kulturanalyse. Und es gibt aber eben auch einen Antrag zu den Plant Studies. Spannend ist aber auch, jetzt eben Stichwort Orientierung in den Wissenschaften, dass dieses Handbuch zu den Studies einen Anhang enthält, wo innerhalb der Studies nochmal für Orientierung gesorgt wird. Und dort, überraschenderweise, finden sich dann die Plant Studies als Unterstudies von den Environmental Studies.
Ich finde diese Konjunkturen, ich weiß, woher die kommen, wir wissen alle, woher die kommen. Wissenschaften existieren auch in Umgebungen und nicht im luftleeren Raum. Es geht um Fragen von Stellen, Gelder etc. Aber auch da würde ich sagen, den Zugang, den du vorhin auch skizziert hast, der wäre mir sehr sympathisch, immer zu sagen, wo stehe ich jetzt eigentlich, was ist mein Betrachtungsgegenstand, was ist meine Frage, die ich daran anlege, welche Begriffe tauchen auf, was brauche ich von Handwerkszeug, um das solide zu historisieren. Das wäre vielleicht noch einer der Punkte. Ich bin jemand, die zwar keine Historikerin ist, aber die durchaus historische Argumente gerne macht und auch sagen muss, man muss sich das anschauen, in welchen Kontexten ist dieses Wissen entstanden, um das auch zu verstehen und wieder zu mobilisieren. Also wirklich sehr konkret von den Gegenständen auszugehen und dann die Entscheidung zu treffen, ist der und der Zugang vielleicht derjenige, der mir hier weiterhilft, die Frage zu beantworten. Also so ganz angewandt, würde ich sagen. Ja.
Ich wollte das jetzt auch gar nicht nur ironisieren, aber ich fand es dann doch interessant, weil also vor allem diese Liste der Unterstudies, ne? Als Italienist habe ich mich auch gefreut, es gibt Peninsular Studies, ja. Ich glaube, zu denen gehört dann ich. Vielleicht aber jetzt noch ein bisschen Aufklärungsarbeit, weil ich glaube, viele Begriffe sind für dich völlig klar und sind auch in diesem Kontext völlig klar, sind aber für andere Leute, vielleicht schwirren sie so ein bisschen so rum. Und einer davon ist auch vorhin wieder gefallen, das ist der des Anthropozäns. Wie bedeutsam ist dieser Begriff für dich und was bedeutet er denn eigentlich?
Also ich finde ihn, er ist wichtig, er ist etabliert, es ist sozusagen jetzt ein beschlossene Sache, dass wir im geologischen Zeitalter des Anthropozäns leben. Lange Zeit war die Diskussion, welchen Marker man ansetzt, um dieses Zeitalter abzugrenzen und sozusagen auch sagen zu können, einfach historisch solide, wann fängt das an, was ist unsere Basis dafür. Insofern finde ich ihn wie alle Epochenbegriffe wichtig, um damit zu arbeiten, aber auch wie alle anderen Begriffe nicht als absolut zu setzen, sondern immer zu fragen, okay, wenn ich den benutze, wer benutzt den wo, wie, um was genau zu markieren. Ich kann keine so gute straightforward Answer dazu geben, weil ich damit immer hadere und ihn, glaube ich, strategisch einsetze an Orten, wo er mir etwas zu bezeichnen scheint, was ich in dem Moment auch sagen möchte. Ja? Das ist die Art und Weise, wie ich arbeite. Queer Studies, den könnte man natürlich auch sehr viel über Pflanzen sagen, ja? Weil Pflanzen dieses ganze Paradigma von Männlichkeit, Weiblichkeit von Anfang an unterlaufen. Ganz beliebte, deswegen auch Sujets, Objekte, Denkfiguren sind, um Binaritäten zu durchbrechen, um aber auch immer wieder Zuschreibungen aufzulockern. Also sozusagen die Frage von Sex und Gender durch die Pflanzen zu denken, ist auch eine der Schienen, die mich sehr, sehr interessiert und die gerade auch in der bildenden Kunst auf verschiedenen Ebenen diskutiert wird und sozusagen präsentiert wird. Also da schließen sich dann auch diese Felder immer wieder zusammen für bestimmte sehr konkrete Interventionen und Objekte.
Ja, lass uns vielleicht abschließend noch über die Zukunft sprechen. Jetzt sind denn deine nächsten Projekte so? Wann gibt es ein neues Buch oder kommen auch Pflanzen in dieses Büro vielleicht? Also was die HörerInnen nicht sehen können, ausgerechnet in den Räumlichkeiten von Isabel Kranz findet sich keine einzige Pflanze bislang. Also kommen da noch welche und was kommen noch für Projekte?
Ja, das stimmt. Also ich bin sozusagen auf dieser neuen Stelle, die eine ist, die viel mit Vernetzen, kennenlernen und im Moment auch noch viel mit Verstehen zu tun hat. Und jeder, der Pflanzen hat, ob es im Garten ist oder Zimmerpflanzen, der weiß, dass Pflanzen viel Aufmerksamkeit brauchen und Zeit und Care, was man im Moment sehr, sehr viel diskutiert. Also die ganze Frage nach Care-Arbeit kann man mit Pflanzen auch auf eine sehr interessante Weise sich anschauen. Und wie bei allen Leuten ist meine Zeit und mein Care-Kontingent beschränkt. Und ich habe beschlossen, Pflanzen kommen hier rein, wenn ich weiß, dass ich mich um die kümmern kann. Die Projekte, die direkt anstehen, also ich habe ein ziemlich weit fortgeschrittenes Manuskript, eine Monographie von mir, die sich spezifisch nochmal theoretischer als meine Vorarbeiten mit der Denkfigur, mit der Wissensfigur der Blume beschäftigt, von knapp 1750 bis zur Gegenwart, das ich im Moment sozusagen für ein Buch aufbereite und schreiben möchte. Ja, da geht es einfach darum, im Zusammenspiel zwischen Literatur, Wissenschaftsgeschichte der Botanik und Fragen der Ästhetik und der Theorie, was meinen verschiedene Texte, Theorien an bestimmten Punkten mit der Blume, was verstehen Sie unter der Blume, was ist eine Blume, was hängt sich da für Fragen dran an und was gibt es vielleicht da für Theorien auch der Blume, mit denen man weiterarbeiten kann. Das ist mein eigenes Manuskript. Das zweite, du hast schon Handbücher angesprochen, wir haben ein großes Handbuchprojekt in der Pipeline, was auf den allerletzten Metern ist. Das heißt kulturwissenschaftliches Handbuch Pflanzen, das ich in 4 Abschnitten mit eben dem Status und dem Beitrag von Pflanzen zur kulturwissenschaftlichen Theoriebildung beschäftigt. Unser erster Abschnitt behandelt die Pflanze von der Wurzel bis zur Blüte. Unsere Kolleginnen, Autorinnen schauen sich jeweils einen einzelnen Teil der Pflanze an, beispielsweise die Wurzel. Was leistet dieser Teil für die Pflanze? In welcher Form wurde der Teil als Metapher benutzt, um andere Konzepte zu fassen? Jeder kennt die Vorstellung von Wurzeln einer Sprache oder die Wurzeln in der Mathematik oder auch die Rede von Heimat und Fremde, dass Menschen bestimmte Wurzeln irgendwo hätten, was offensichtlich metaphorisch bildlich gemeint ist. Was bedeutet also die Wurzel? Der zweite Teil widmet sich den von mir schon angesprochenen Kulturtechniken. Da schauen sich die Autorinnen an das große Paradigma des Kultivierens. Was hat es mit Pflanzen zu tun? Sammeln, ordnen und benennen die großen sozusagen naturwissenschaftlichen, botanischen Techniken der Sinnstiftung, der Gruppenfindung. Wie hängen sie mit den Pflanzen zusammen? Aber auch vielleicht unerwartetere Beispiele wie Zerstören und Ausrotten. Da sind wir beim Anthropozän. Welche Rolle spielen die Pflanzen? Werden sie uns vielleicht alle überleben? Das ist Teil 2. Teil 3 beschäftigt sich mit Räumen. Sehr naheliegende Räume, sehr viele verschiedene Zugänge zu Gärten haben wir versammelt. Aber auch das Feld als ein Ort, an dem Pflanzen aktiv sind, bestimmte Arbeiten betreiben, das aber auch eben wiederum ein Begriff ist, das kulturwissenschaftliche Feld, also das wissenschaftliche Feld. Und der letzte, auch sehr wichtige Abschnitt, hat Muster und Modelle zum Inhalt. Kolleginnen schauen sich an regende visuelle Umsetzung oder auditive, sozusagen künstlerisch-pädagogische Objekte an des Pflanzenwissens von Glasblumen bis hin zum Zeitrafferfilm und untersuchen die Leistung dieser Modelle für eine Generierung von Pflanzenwissen. Was wussten wir nach dem Zeitrafferfilm über Pflanzen, dass sie sich zum Beispiel gezielt bewegen können und nicht erratisch im Raum hin und her wachsen und wuchern? Aber was erzählen uns vielleicht auch die Pflanzen über den Zeitrafferfilm? Und das ist unser großes 40 Beiträge umfassendes Handbuchprojekt, was nächstes Jahr wirklich, wirklich, wirklich vorliegen wird.
Ja, auf dieses Handbuch freuen wir uns dann aber auch ganz besonders. Vielleicht machen wir da auch nochmal eine Sendung darüber, gerne auch mit anderen BeiträgerInnen gemeinsam. Das fände ich sehr schön. Bis dahin darf ich mich verabschieden. Danke, liebe Isabel Kranz, dass ich heute bei dir sein konnte und dass du von deiner Arbeit erzählt hast. Und ich bedanke mich auch bei allen, die da mitgedacht und zugehört haben.
Ich bedanke mich auch, Ingo, für deine Zeit und die tollen Fragen und nutze den Moment kurz, um eine Einladung auszusprechen. Also wir werden in Zukunft Dinge veranstalten. Ich freue mich, wenn ZuhörerInnen, natürlich der Acker wird auch zu Gast sein im Jänner mit einem Vortrag zu Comic, dessen Titel du vielleicht noch nachliefern kannst. Also die Angewandte ist sozusagen auf der Topografie, der Wiener Topografie unseres AK-Kulturanalyse-Vereins jetzt eine neue Station und wer mag, soll sich melden. Wir haben offene Türen und freuen uns. Wir freuen uns über Besuch.
AK öffnet den Raum,
wobei ein besonderer Schwerpunkt transdisziplinären
Die Verbindung von Kulturanalyse mit Gesellschaftsanalyse ist
breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.
AK Radio.
die von Isabel Kranz angesprochene Comic-Veranstaltung an der Angewandten wird sich, wie alle aktuellen und kommenden Veranstaltungen des Arbeitskreises Kulturanalyse, finden auf kulturanalyse.at. Das ist die Homepage mit allen Informationen zu AKA, einem Verein, der, wie auch diese Sendung, gefördert wird von der Stadt Wien Kultur.